Haben Sie das Gute von BioNTech oder das Gute von Moderna? Sind Sie geboostert? Dann haben Sie alles richtig gemacht. Die Impfkampagne hat Leben gerettet und zwar millionenfach. Das ZDF schreibt im April 2023, laut der Weltgesundheitsorganisation WHO haben Corona-Impfungen alleine in Europa 1 Million Menschenleben gerettet. Die WHO erhöht diese Zahl dann im Januar 2024 mit den Worten, Covid-19-Impfungen haben über 1,4 Millionen Menschenleben gerettet. Und vor wenigen Tagen wurde die Zahl dann erneut nach oben korrigiert. Der Fokus berichtet, 1,6 Millionen Menschen über 25 Jahren seien durch die Corona-Impfung gerettet worden. Hinter diesen Schlagzeilen stecken Veröffentlichungen der WHO. Die jüngste ist im Fachblatt Lancet erschienen. Es handelt sich um eine retrospektive Überwachungsstudie von über 60 Wissenschaftlern. Wir begrüßen Professor Paul Kullen, Molekularbiologe und Leiter eines medizinischen Labors in Münster. Herzlich willkommen.
Ja, grüße Sie, Herr Konne. Vielen Dank für die Einladung.
Beteiligt ist ja an dieser Studie, die im Lancet erschienen ist, die Weltgesundheitsorganisation, die US-Gesundheitsbehörde CDC und eine Vielzahl von Wissenschaftlern. Mehr offizielles Renommee geht ja fast gar nicht. Wie sehen Sie diese Publikation?
Naja, ich sehe diese Publikation so. Also erstens ist sie nicht im Lancet erschienen, sondern in einer Zeitschrift der Lancet-Gruppe, die heißt Lancet Respiratory Medicine. Das ist auch eine renommierte Zeitschrift, aber hat nicht ganz das Renommee sozusagen der Lancet selbst. Aber wenn man sich das anschaut, das sind fast 70 Autoren, die dann für eine noch größere Gruppe sprechen, aus ganz vielen Ländern und so weiter. Dann ist die WHO dahinter und CDC. Und wenn man sich das anguckt, die Publikation selber ist 14 Seiten lang, dann gibt es ein Beiwerk mit 74 Seiten, voll mit Formeln und Tabellen und Daten und so weiter, sodass der Laie denken muss, Donnerwetter. Wenn so viele Leute da zusammenkommen von so viel Institution, muss das alles stimmen. Und ich kann das eh nicht beurteilen, aber das ist doch ein super Ergebnis. Und wenn das alles so, dann muss das so sein. Aber im Grunde genommen muss man sich das sozusagen sich so vorstellen, das ist eine Art Zaubertrick. Also das heißt, vorne auf der Bühne ist der Zauberer mit seiner Assistentin und die gehen hin und her und machen dies und das und er wedelt mit den Armen und macht Witze und so weiter und dann denkt, das ist alles extrem kompliziert, aber hintenherum läuft eigentlich der Trick, es läuft die Musik und genauso ist es hier bei dieser Studie, wenn man sich dann die Mühe macht und auch die Expertise hat, das muss man dazu sagen, das ist auch das Perfide dran, was die normalen Menschen, auch die meisten Ärzte haben nicht sozusagen das theoretische Werkzeug, um solche Studien dann richtig zu analysieren, auch von der Methodik her. Aber wenn man das macht, und das habe ich nicht alleine gemacht, sondern ich bin in dieser Gruppe 7 Argumente und da haben wir zusammen dran gearbeitet, insbesondere der Kollege Kotschubei, Boris Kotschubei, der viel Arbeit da reingesteckt hat, dann stellt man fest, dass die Studie so viele methodische Mängel aufweist, dass die Aussage gleich null ist. Wir sind zu der Schlussfolgerung gekommen, dass eigentlich die Studie zurückgezogen werden müsste. Also die ist aus unserer Sicht nicht reparabel.
Die Studie richtet sich ja auch nicht an den Laien. Die ist ja nicht für jedermann. Das ist ja ein Teil des wissenschaftlichen Diskurses. Wo sie sich aber möglicherweise ja doch ganz konkret hinrichtet, ist an die Medien und die Journalisten. Und die haben das ja aufgegriffen. Wie erklären Sie sich das?
Der Journalist, auch wenn er Wissenschaftsjournalist ist, ist kein Statistiker und kein Mathematiker und kein Epidemiologe. Der Teufel steckt bei all solchen Sachen im Detail. Das sind an der Sachen, wenn man die liest, oberflächlich, dann denkt man, das hat alles seine Richtigkeit, wie Sie in der Einleitung gesagt haben. Das ist eine rückwärtsblickende, also eine sogenannte retrospektive Analyse. Man hat die Daten dann ausgewertet. Aber man muss einfach sozusagen das Vorwissen haben, um die richtigen Fragen zu stellen. Bei all diesen Sachen ist es ja so, wichtiger ist nicht so sehr, was gemacht wurde, sondern was wurde nicht gemacht.
Also am Ende steht da diese Schlagzeile von 1,6 Millionen Menschenleben, die gerettet wurden. Aber am Anfang standen erst einmal Daten. Welche Daten wurden ausgewertet?
Man hat die Daten aus der sogenannten europäischen Region der Weltgesundheitsorganisation. Das sind an die 40 europäischen Ländern und man hat publizierte Daten und auch Daten aus den verschiedenen Datenbanken oder Meldesysteme dieser Länder analysiert und hat dann angenommen, der Impfstoff hat eine bestimmte Wirksamkeit und es gab so und so viele Covid-Fälle. Und dann hat man gesagt, okay, wenn diese Wirksamkeit so ist und es so und so viele Covid-Fälle gab und so viele Covid-Todesfälle gab bei dieser Wirksamkeit, hat man so und so viele Todesfälle verhindert.
Sie sprachen gerade von angenommen, dass der Impfstoff eine Wirksamkeit hat. Mhm. Ist es nicht genau das, was hier untersucht werden soll, ob er eine Wirksamkeit hat?
Da haben Sie vollkommen recht und das ist genau die springende Frage. Man hat zunächst mal die sogenannte Wirksamkeit des Impfstoffes, das heißt Vaccine Effectiveness. Wenn man die Wirksamkeit eines Impfstoffes sich ausdenkt, dann gibt es die relative Wirksamkeit und die absolute Wirksamkeit. Das ist immer wieder in der Covid-Zeit hochgekommen. Was ist der Unterschied zwischen einer relativen Wirkung und einer absolute Wirkung? Und wir können folgende Fälle uns vorstellen. Wir nehmen die Fälle A und B. Und in beiden Fällen haben wir 5000 geimpfte und 5000 ungeimpfte Personen vor uns. Und im Fall A von den Geimpften ist keiner gestorben nach Beobachtungszeit. Und von den 5000 Ungeimpften sterben 10 Leute. Das ist Fall A. Und Fall B ist es so, dass von den Geimpften sterben 2000 und von den Ungeimpften sterben 3000 von unseren 5000. Okay? Die relative Wirksamkeit in dem ersten Fall, wo wir 10 Leben gerettet haben, ist 100%. Weil wir hatten in der geimpften Gruppe gar keine Todesfälle und in der ungeimpften Gruppe 10. Also wir haben eine Effektivität von 100%. Niemand ist in der geimpften Gruppe gestorben. Aber wie viele Leben haben wir gerettet? 10. Und in dem zweiten Beispiel haben wir, wenn man die Wirksamkeit ausrechnet, die Wirksamkeit ist 2000 zu 3000. Also das ist eine Wirksamkeit von nur 60%. Also in der ersten Gruppe 10 Leben gerettet, 100% Wirksamkeit. Im zweiten Beispiel haben wir 1000 Leben gerettet, also das Hundertfache, wie im ersten Beispiel, aber die relative Wirksamkeit ist nur 60% im Vergleich zu 100%. Und da kann man sehen, hier hat man in dieser Studie nicht mit der absoluten Wirksamkeit, sondern mit der relativen Wirksamkeit gearbeitet. Und man sieht, dass diese relative Wirksamkeit nichts aussagt über die absolute Anzahl an Menschen, die gestorben sind. Das ist zum Beispiel ein grundlegender Fehler, der gemacht worden ist. Man hätte mindestens beides machen, aber auf jeden Fall, wenn man sich für eine Wirksamkeit entschieden hätte, hätte man die absolute Wirksamkeit nehmen müssen und nicht die relative Wirksamkeit.
Also wir haben diesen grundlegenden Fehler, von dem Sie gerade gesprochen haben. Zu den Daten gehören ja auch die Corona-Toten. Wie wurden die denn definiert und wie sind die Forscher mit der Unsicherheit umgegangen, ob die Corona-Toten überhaupt valide sind?
Wenn man jetzt in die Studie guckt, wie hat man Covid definiert, dann wird auf eine weitere Studie verwiesen. Wenn man diese weitere Studie sich holt und durchliest, dann sagt man, man ist davon ausgegangen, dass die Definition für einen Covid-Todesfall überall gleich war in allen Ländern. Das ist mitnichten der Fall. Die Unterschiede, was ein Covid-Fall war oder ein Covid-Todesfall war, war unterschiedlich, variierte von Land zu Land, teilweise sogar von Krankenhaus zu Krankenhaus. Und aus all diesen Gründen, die Covid-Todesrate ist vollkommen unzuverlässig.
Bei den Infektionszahlen haben wir das weitere Problem, dass die ja auch verändert werden können dadurch, wie viel man testet und wie man das definiert, ab welchem CT-Wert jetzt also ein Test positiv ist. Die Leute müssen auch nicht erkranken. Wir haben also Todeszahlen, die nicht verlässlich sind. Wir haben Infektionszahlen, die nicht verlässlich sind. Und wir haben ja auch gar keine Information, ob die Toten geimpft waren oder nicht. Wie kann man denn dann noch von Wissenschaft sprechen? Jetzt mal im Ernst. Also ist das Wissenschaft und was müsste man anders machen, damit es Wissenschaft wird?
Das ist keine Wissenschaft. Wir haben auch diese Sache mit absoluter und relativer Wirksamkeit. Und das, was Sie sagen, wir haben neulich versucht, einen Leserbrief in der Welt zu veröffentlichen, wo die Welt auch auf diese Pandemie der Ungeimpften, also die haben Herrn Spahn zitiert und der Herr Spahn sagte, ja, das dürfte man sagen, weil 90% der damaligen Covid-Patienten auf den Intensivstationen waren Ungeimpfte. Aber das hat damit zu tun, wenn hat man getestet, wenn der Status unbekannt war, dann hat man diese große Gruppe den Ungeimpften zugeordnet und so weiter. Und das haben wir die ganzen 3,5 Jahre lang gehabt, dass es dieses Zahlenspiel gab. Und hier haben wir ein weiteres Spiel mit Schatten und Spiegeln. um letztlich Journalisten auch jetzt, ich will ihnen auch keinen Vorwurf machen, also auch gutmeinende Journalisten, Sand in die Augen zu streuen, weil natürlich nicht jeder hat die Zeit und auch nicht die Expertise, habe ich vorhin gesagt, eine solche Studie sozusagen auseinanderzunehmen wie ein Automotor und zu gucken, wie die Kolben angebracht sind. Ja, an der Oberfläche sieht das aus wie eine S-Klasse Mercedes und man macht das auf und innen drin ist irgendwie ein alten Trabi Motor, was noch defekt ist und auch nicht richtig zusammengebaut ist. Und so muss man sich das hier vorstellen.
Da gebe ich Ihnen einerseits natürlich recht. Ich finde es auch ehrenhaft, dass Sie Kollegen in Schutz nehmen. Andererseits, in neuen alternativen Medien werden solche Sachen seit 4 Jahren besprochen. Die Probleme der Infektionszahlen werden seit 4 Jahren besprochen, an oder mit Covid. Das ist seit 4 Jahren ein Thema. Dann müsste man doch hellhörig werden. Da frage ich mich, ist das dann Inkompetenz? Will man dieses Ergebnis tatsächlich haben, weil man selber geimpft ist und die Impfung unterstützt hat? Oder gibt es noch dunklere Motive? Was sind Ihre Mutmaßungen?
Ich glaube, seitens der WHO, die ja hinter der ganzen Sache gestanden hat und CDC und so weiter, dass die ganz klar eine Agenda haben und dass hier eine Studie produziert wird, wo eine Art methodische und datentechnische Cherrypicking so zusammengestellt wird, dass ein Ergebnis herauskommt mit den, was war das, 1,6 Millionen Leben gerettet. Und dann stellt man fest, das ist nicht gezählt, sondern hochgerechnet und so weiter, wie wir gerade besprochen haben. Und wenn man dann in die Tiefe geht, dann sieht man, dass das überhaupt nicht Hand und Fuß hat. Und der Herr Kotschubei ist der Meinung, wenn ein Student in der vorklinischen Prüfung solche Methoden vorstellen würde, dann würde man den Studenten nicht zur klinischen Teil der Ausbildung durchgehen lassen. Die Frage, was man sich stellen muss, ist einerseits, wie kommt es, dass eine so renommierte Zeitung wie die Lancet oder auch hier Lancet Respiratory Medicine eine Studie mit solchen Defekten durchkommt, ohne dass die Defekte überhaupt angesprochen werden. Man könnte sagen, okay, wir haben bestimmte Annahmen getroffen, aber unsere Annahmen haben die und die Unsicherheit, aber man kann da so und so, sondern nein, das wird auf eine Art und Weise veröffentlicht, sodass wenn der Journalist oder der unbedarfte Leser das liest, dann denkt er, man hat das schon gemessen, dass 1,6 Millionen Leben durch die Impfung in Europa gerettet worden sind. Und das ist nicht der Fall. Diese Information haben wir gar nicht.
Bei allen möglichen Schwächen, die diese Untersuchung hat, ist ja die Fragestellung interessant. Also was haben diese mRNA-Injektionen wirklich gebracht? Wenn man das untersuchen möchte, und zwar valide, wie würden Sie vorgehen?
Da müsste man tatsächlich mit absoluten Zahlen, also man müsste mit der absoluten Impfwirksamkeit arbeiten, man müsste mit der Gesamtsterblichkeit arbeiten, man kann sich nicht auf die Covid-Sterblichkeit verlassen. Also sagen wir mal, ich habe ein Medikament und mit diesem Medikament kann ich 1000 Pneumonietode verhindern, okay? Das ist ein Antibiotikum. Ich kann 1000 Todesfälle an Lungenentzündung kann ich mit diesem Medikament verhindern. Aber gleichzeitig die Nebenwirkungen sind so, dass 1000 Menschen, die dieses Medikament bekommen, an Herzinfarkt sterben. Dann ist meine Gesamtmortalität, das Nettovorteil ist gleich null. Das heißt auch nicht nur wegen der Definitionssache, sondern das eigentlich Relevante ist, wie viele Todesfälle habe ich insgesamt verhindert? Und nicht den Todesfall von Klasse A zu Klasse B verschoben. Und das ist die zweite Sache, die man machen müsste. Also man müsste die absolute Wirksamkeit der Impfstoffe, dann müsste man die Gesamtsterblichkeit betrachten bei den Geimpften und den Ungeimpften. Und dann käme man dann auf eine Zahl, wenn man die Daten hätte, die man bräuchte, könnte man sagen, okay, absolut sind so und so viel Leben durch diese Stoffe gerettet worden oder nicht. Aber das Problem ist, für eine Privatinstitution, das ist eine Sache, das muss dann tatsächlich ein Projekt sein, international auf Regierungsebene, was diese Frage so stellt. Und dann käme man tatsächlich zu einem ungebiased, sagen wir, also einem klaren Antwort, ob man tatsächlich in der Summe Leben gerettet hat oder nicht. Und für mich ist die Frage nach wie vor unklar, ob in der Summe insgesamt Leben gerettet worden sind durch die Impfung oder nicht.
1,6 Millionen Menschenleben in Europa gerettet, 20 Millionen Menschenleben weltweit gerettet in den Medien. Und bei der WHO ist die mRNA-Anwendung ein absoluter Gamechanger und durchschlagender Erfolg. Der Teufel der Studien steckt in unterschiedlichen Details. Darüber sprachen wir mit Professor Paul Kullen, Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Innere Medizin. Danke für Ihre Zeit.
Dankeschön, Herr Golme. Vielen Dank für die Einladung.